Herr, hilf uns. Komm du selber in unsere Mitte. Und lass es geschehen, dass dein Rettername groß wird. Die Barmherzigkeit des Vaters anbeten dürfen wir. Durch deinen Heiligen Geist. Amen. Heute Abend kommt ein Abschnitt zur Besprechung aus dem Leben Jakobs, Kapitel 34 des ersten Mosebuches. Ich wünschte, dieses Kapitel stünde überhaupt nicht in der Heiligen Schrift. So oft ich es lese, bin ich innerlich erschrocken über dem, was im Leben von Gottes Auserwählten möglich ist. Ich möchte den Abschnitt überschreiben. Auf dem Heimweg hängen geblieben und fast vernichtet. Vielleicht hat der eine oder der andere dieses Kapitel gelesen. Ich kann nur einige Verse daraus lesen. Wäre zu viel. Dina aber Leas Tochter, die sie Jakob geboren hatte, ging heraus, die Töchter des Landes zu sehen. Da sie sah Sichem, Hemors Sohn, des Hethiters, der des Landes Herr war, nahm er sie und liebte sie. Und sein Herz hing an ihr, und er hatte das Mädchen lieb und redete freundlich mit ihr. Das war eine Schande für die Familie des Jakob. Sie wurde einlanciert in die Familie des Auserwählten, nicht durch einen der Söhne, sondern durch die Tochter. Sie war Leas Tochter. 6 Söhne hatte sie bereits geboren: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Und nun kam als 7. Kind ein Mädchen, Dina. Man muss eine große Familie gehabt haben, mit mindestens 6 Kindern. Und wenn dann als letzte ein Mädchen geboren wird, dann bedeutet das, dass die von den 5 oder 6 anderen der Augapfel aller ist. Die wird behütet, die wird umsorgt, die wird umgeben. Und die darf sich manches leisten, was die anderen sich nicht leisten konnten. Und alle vorhergehenden Kinder werden sie in Schutz nehmen. Diese Dina war eben in eine Lage hineingekommen, die den 6 anderen Söhnen verwehrt war zu genießen. Sie war gewissermaßen der Schatz aller. Das kennen wir ja. Und die ging heraus. Nämlich aus der Obhut der Familie, aus der Obhut ihrer Mutter und aus der Obhut ihrer 6 älteren Brüder. Sie wollte die Mädchen des Landes sehen. Die konnte man am besten sehen, wenn man an ihren Festen teilnahm, an ihren Götzenfesten. Denn die glichen immer Volksfesten und da ging es hoch her. Das war etwas anderes als der langweilige Gottesdienst, den Jakob gehalten hatte, also den Namen des starken Gottes Israels angerufen hatte. Das war ein Staatsakt. Aber hier wurde das Gefühl angesprochen. Und das war für sie, nachdem sie selber so ein leicht zu lebendes Leben bereits genossen hatte, das Ziel ihres Begehrens. Ich möchte auch so sein wie die anderen, mit ihnen tanzen, mit ihnen fröhlich sein. Ich sage nichts gegen den Tanz, oder das, als ob man das nicht dürfte. aber ich spreche bloß aus, nun ja, auch aus eigener Erfahrung, was sich nachgeborene Kinder leisten dürfen und was den Erstgeborenen glatt verwehrt war. Und da geschah es, dass sie in die Hände eines jungen Mannes, eines Heiden, eines Hevitas, nicht Hethiter, eines Hevitas fiel. Das war der Sohn des Stadtkönigs von Sichem. Er hieß auch Sichem. Und er liebte dieses Mädchen, begehrte es und machte Jakob über den Vater, über seinen Vater einen Vorschlag. Und der Vater war sehr damit einverstanden, denn er hoffte, dadurch die ganze Familie, die da mit ihren Reichtümern vor den Toren der Stadt wohnte, für sich zu vereinnahmen. Er sagte seinen Leuten, wir müssen unbedingt mit diesen Hinzugezogenen, die ja schon 4.500 Mark, 100 Gold Kesita zahlen konnte für ein verhältnismäßig kleines Stück Land, wenn wir mit ihnen in Verbindung kommen, dann gehören sie uns ganz. Wir vereinnahmen sie. Und das wäre das Ende der Selbstständigkeit der Familie Jakobs gewesen. Und damit hätte die Heilsgeschichte ihr Ende gefunden. Darum griff Gott ein. Und zwar durch ein schreckliches Geschehen. Zwei der Söhne, der zweite und der dritte, Simeon und Levi, ermordeten alles, was männlich war in dieser Stadt. Was sie dazu benutzten, das will ich jetzt gar nicht weiter sagen, vielleicht haben wir es selber gelesen. Ich habe gestern gemeint, wir könnten es vielleicht selber durchlesen. Und dann kamen die übrigen 10 Brüder und plünderten, was sie plündern konnten. Dazu gehörte die gesamte Habe der Sichemiten, dazu gehörten ihre Frauen und ihre Kinder, die sie als Sklavinnen, sofern es männliche Kinder waren, als Sklaven verwenden konnten. Ein grausames Geschehen. Ein Geschehen aus einer Rohheit heraus, die uns zum Erschrecken bringen kann und die auch für Jakob erschreckend wurde. Vielleicht sagt er sich, ich hätte früher meine Söhne anders beeinflussen müssen. Aber ich habe ja keine Zeit gehabt für sie. Die Arbeit hat mich vollkommen mit Beschlag belegt. Er konnte nur noch jammern und konnte nur sagen, ihr habt Unglück über mich gebracht. 34, Vers 29. Sie nahmen ihre Schafe, also Vers 27, da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen, plünderten die Stadt, darum, dass sie ihre Schwester Dina geschändet hatten, und nahmen ihre Schafe, Rinder, Esel und was in der Stadt und auf dem Felde war und alle ihre Habe. Alle Kinder und Frauen nahmen sie gefangen und plünderten alles, was in den Häusern war. Aber Jakob sprach zu Simeon und Levi, ihr habt mir Unglück zugerichtet und mich stinkend gemacht vor den Einwohnern dieses Landes, den Kanaanitern und den Pherisitern, und ich bin ein geringer Haufe. Wenn sie sich nun versammeln über mich, so werden sie mich schlagen, also werde ich vertilgt samt meinem Hause. Ursache, hängen geblieben, angesiedelt auf einem Platz, wohin ihn Gott nicht gestellt hatte und ihm keinen Auftrag gegeben hatte, dort zu bleiben. Ich werde vertilgt samt meinem Hause. Das bedeutet nun die andere Möglichkeit, die Heilsgeschichte vollkommen zu unterbrechen und zu einem vorzeitigen Ende zu bringen. Denn der Gegner Gottes geht nicht bloß darauf aus, dem, der von ihm Gehorsam verlangt, den Gehorsam zu verweigern, für sich zu beanspruchen, was Gott gehört, ja sein Werk nicht nur zu stören, sondern zu zerstören. Adolf Heller hat ein Buch geschrieben, Bemühungen Satans, die Heilsträger auszurotten. Das geschah nämlich nicht nur einmal, das geschah immer wieder. Es geht dem Feind Gottes ums Ganze. Es genügt nicht, eine Niederlage beizubringen, sondern etwas vollkommen zum Ende zu bringen, dass nicht Gottes Wille durchgeführt wird, sondern sein Wille. Darum das Thema auf dem Heimweg hängen geblieben und fast vernichtet worden. In der Lage befindet sich jetzt Jakob. Das sieht er auf einmal. Es war ein tiefes Leid. Das Leid in Gottes Hand ist oftmals wie ein Warnschuss vor den Bug eines Schiffes. Es kann aber auch sein wie eine Woge, das hinausregt aus der Gefahrenzone. Das Leid kann aber auch sein wie ein Hebel, um etwas Festgefahrenes wieder herauszulösen aus der umklammerten Umgebung. Hier benutzt Gott dieses dem Jakob bewusst gewordene Leid als Hebel, um ihn herauszuholen. Hätte ganz anders kommen können, menschlich gesprochen, wenn Jakob nicht vor Sichem hängen geblieben wäre, sondern wenn er den Auftrag Gottes durchgeführt hätte, weitergezogen wäre, dorthin, wohin ihn Gott bringen wollte, nach Bethel, wo er ihm zum ersten Mal erschienen war und ihm den Segen noch einmal verheißen hatte. Gott redet hier zum fünften Mal. Auf der Flucht vor Esau zum ersten Mal. Bei Laban vor der Rückkehr nach Bethel, 20 Jahre später. Er redet zur Warnung Labans, dem Verfolger, damit er nur freundlich rede mit Jakob, das ist der dritte Reden. Er redet zum vierten Mal vor der Begegnung mit Esau am Jabbok, Kapitel 32. Und er redet hier zum fünften Mal nach der Untat seiner Söhne zu sich hin. Gott hört ja nicht auf, er redet im Ganzen siebenmal zu Jakob. Doch weiter, das Reden Gottes findet seine Fortsetzung. Auch nach der Reinigung und Rettung, die im Zusammenhang mit der Untat zu Sichem geschah. Gottes Wort und sein Reden fordert immer zu einer Antwort heraus. Zu einem Wort, das Gott nun entgegengebracht wird, darum Antwort. Diese Antwort kann in Worten bestehen. Hier reichten aber Worte nicht mehr aus. Die Antwort, die nun von Jakob erwartet wurde, heißt Reinigung. Und Gott sprach zu Jakob. Damit beginnt das 35. Kapitel. Und in diesem Sprechen liegt nun der Beginn der neuen Rettung. Mache dich auf, ziehe gen Bethel und wohne da selbst. Nicht vor sich hin.
und mache da selbst einen Altar. Und nicht vor sichem, auch wenn der feierliche Staatsakt dort sehr beeindruckend gewesen sein muss. Baue da selbst einen Altar dem Gott, der dir erschien, da du flohst vor deinem Bruder Esau. Kehr an den Anfang zurück. Und jetzt kommt die Antwort, die lautet so: Da sprach Jakob zu seinem Hause und zu allen, die mit ihm waren: Tut von euch die fremden Götter, so unter euch sind, und reinigt euch und ändert eure Kleider von jeglicher Befleckung, dass sie als Feierkleider nun getragen werden können. Erste Antwort: Reinigung. Das tut Gott nicht. Das ist dem Jakob aufgetragen. Und er sieht ja, ich habe so viel versäumt. Unter meinen Augen ist die Abgötterei in meine Familie hereingekommen. Und ich habe nichts dagegen gesagt. Eine bittere Angelegenheit, wenn ein Vater merkt, dass er lässig war in den Weisungen, die er hätte geben müssen. Heute ist es ja schwer, solche Weisungen zu geben, weil die allgemeine Ansicht ist, damit würde der Lebensbereich der jungen, heranwachsenden Menschen eingeschränkt. Und eine Einschränkung des Lebensbereiches hindere sie in ihrer Selbstverwirklichung, und das würde für spätere Leben Komplexe mit sich bringen. Aber die Sünde, die sich einschleicht, die wird gar nicht beobachtet. Und dass dadurch Komplexe entstehen, wird gar nicht wahrgenommen oder soll nicht wahr sein. Heute neigt man dazu, dem Vater, den Eltern zu verbieten, ihren Kindern Weisungen zu geben. Ich kenne einen Fall, da waren die Schwierigkeiten so groß, dass man sich an eine Psychologin wenden musste. Und es wurde gefragt: Darf ich das tun? Auf gar keinen Fall. Nur ja nicht das Leben der Heranwachsenden einschränken. Dann steht auf einmal die ganze Familie vor dem Abgrund. Wir leben in einer Zeit, wo eben die Ordnungen so durcheinander gekommen ist, dass es gar nicht mehr möglich ist, über ein bestimmtes Lebensalter hinaus Weisungen zu geben. Und am Schluss steht man vor Trümmern. Das Erste, was er jetzt tut, bedeutet zurückstellen, was Menschen meinen, und das tun, was Gott erwartet. Gebt die Abgötter heraus, das Erste. Lasst uns auf sein und gegen Bethel ziehen, dass ich da selbst einen Altar mache, dem Gott, der mich erhört hat zur Zeit meiner Trübsal und ist mit mir gewesen auf dem Wege, den ich gezogen bin. Da gaben sie ihm alle fremden Götter. Es müssen nicht wenige gewesen sein, die unter ihren Händen waren und ihre Ohren spangen. Das ist eigenartig, wie man heute nicht bloß mehr Ohrringchen trägt oder ein kleines, ach ja, so eine Perle oder sowas, sondern wie man heute, ach, ich sag mir, wenn dir mal irgendwo hängen bleiben, was gibt das wieder? Kommt wieder. Letzten Grunde ist das nichts anderes als eine Wiederauferstehung der Meinung, man könne durch Gehänge irgendwie seinem Dasein mehr Wert verleihen und mehr Macht und Eindruck verleihen. Ich sage nichts gegen Ohrringe, würde niemals wagen zu sagen, Luisle, du musst dein Bröschle auch noch dem Heiland opfern, damit du kannst. Niemals. Du musst dein Ohrringle herausnehmen, sonst gefällst du dem Heiland nicht. Ja? Es war einmal so üblich. Da wurde das so gesagt. Es hängt nicht davon ab, sondern es hängt davon ab, wie man die Sachen trägt. Und wem das einmal klar geworden ist, der wird von selber die richtige Einstellung zu diesem Gehänge finden. Und die Ohrspangen. Und das muss viel gewesen sein. Ich glaube, Jakob war erstaunt über den Berg, der da entstand. Denn viele von diesen Göttern und mit göttlichen Kräften ausgestatteten Gegenständen, Talismane, Münzen oder sonst irgendetwas, die waren in Kleider eingenäht. Man trug sie immer bei sich, weil man glaubte, dadurch mehr Schutz und mehr Macht über andere zu haben. Er kann nur eins tun, nämlich unter dem Baum, der dort bei sich im Wuchs, muss eine mächtige Terebinte gewesen sein. Südfrankreich, wo ich längere Zeit war, da gab es solche Terebinten, das sind Bäume, die können auch bei größter Sonnenhitze alles überstehen, denn ihre Blätter sind so winzig klein, dass die Verdunstung kaum in Rechnung zu stellen ist. Lebensbäume gewissermaßen, die jede Dürre überstehen. Unter dem Lebensbaum zu sich hin musste er ein großes Grab graben und alles, was sie hatten, vergraben, dass es nicht mehr da sei, dass es erledigt sein würde. Unter dem Lebensbaum. Wir können ohne weiteres diesen Lebensbaum vergleichen mit dem Kreuz Christi. Denn es nützt nichts, das, was einem nicht mehr gefällt, verschwinden zu lassen, sondern es muss am rechten Platz, erledigt werden. Und der einzige Platz, wo etwas erledigt werden kann, ist das Kreuz von Golgatha. Sonst geht es wie jenem Psychoanalytiker, der seinem Patienten, nachdem er, ich weiß nicht, 50 oder 60 Sitzungen bei ihm hinter hatte, liegend auf der Couch, liegend hinter ihm hatte, sagte, nun wollen wir hoffen, dass alles gut wird. Mehr konnte er nicht sagen. Erledigen konnte er die Dinge nicht. Er konnte sie nur bewusst machen und war der Meinung, durch das Bewusstmachen würde die Erledigung von selber sich vollziehen. Dass aber sehr viele Menschen durch das bloße Bewusstmachen dessen, was sie einmal getan hatten, nicht in Freiheit kamen, sondern unter neuen Druck bis hin zur Schwermut, weil sie einfach mit dem nicht fertig wurden. Wenn nicht der richtige Weg zur Erledigung gezeigt wird, nützt das Bewusstmachen des Verkehrten nicht viel. Jakob hatte ein Empfinden dafür. Das gehört dort vergraben, wo Gott sichtbar ein Zeichen unzerstörbaren Lebens gegeben hatte, nämlich in jener Terebinte, wird übersetzt in einer Eiche, aber Eichen gibt es ja in jenem Lande nicht. Das war die Terebinte zu sichern. Er vergrub sie unter einer Terebinte, die neben sich hinstand. Und dann kommt noch etwas. Nach der Reinigung, nach der Erledigung, ein paar Worte, und sie zogen aus. Jetzt konnten sie ausziehen. Vier Worte, vier bedeutsame Worte. Es war Jakob gelungen, seinen eigenmächtigen Söhnen, die so trotzig waren, wenn wir nur nachlesen, wie sie ihrem Vater sich entschuldigten, weil sie die Untat zu Sichem vollbracht hatten, Kapitel 24, Vers 30. Und Jakob sprach zu Simeon und Levi, ihr habt mir Unglück zugerichtet, Vers 31. Sie antworteten aber, sollten Sie denn mit unserer Schwester wie mit einer verworfenen Frau umgehen, eine Trotzige? Parade hinein in die in den Autoritätsversuch des Vaters. Trotzig, da war nichts zu machen. Dass sie jetzt gehorsam wurden, ist ein Wunder. Denn in ihrer bisherigen Lage und in der Erziehung, die sie genossen oder nicht genossen hatten, war keine Möglichkeit, dass sie nun mit dem Vater einverstanden gewesen sein mussten. Das war von Gott gewirkt. Und sie zogen aus. Und das muss eine feierliche Prozession gewesen sein. Voraus der Vater im Feierkleid, im gereinigten Kleid, dahinter die Söhne, dahinter die Mütter, dahinter die Knechte und Mägde, dahinter alles, was ihm gehörte. Es war nicht bloß ein Auszug wie eine Flucht, sondern es war eine feierliche Prozession. Und die umliegenden, sich bereits versammelnden Völker, Volksstämme, die beschlossen hatten, die Familie Jakobs auszurotten, kamen in Entsetzen über dieses feierliche Dahinschreiten. Ohne Waffen, in Ruhe und feierlich. Kann man denken, dass Jakob als einsamer Anführer dieser Familienprozession dauernd den Namen Gottes angerufen hat, und zwar des Gottes, der der unumschränkte Herrscher ist. El ist dieser Name. El, El, nach Bet-El, Haus Gottes, des Unumschränkten. Und die umliegenden Völker. Es kam die Furcht Gottes, 35 Vers 5, über die Städte, die um sie her lagen, dass sie den Söhnen Jakobs nicht nachjagten. Ein Wunder, das lässt sich menschlich überhaupt nicht erklären. So wie es manch einem den letzten Kriegstagen ja auch ging, dass er einen Weg gehen dürfte, der vielleicht ganz widersinnig war und dadurch dem Unglück entrinnen konnte. Es gibt genug Zeugnisse aus jener Zeit, die das erhärten. Wie wunderbar der Weg eines Gläubigen mitten durch die Gefahr sein kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Missionsinspektor Tone kennen aus Marburg. Er gehörte auch unserem Kreis an, war auch einer unserer Mitschreiber bei unserem Rundbrief. Er hat ein Buch geschrieben, Als Christ im Ersten Weltkrieg. Das ist eines der interessantesten Kriegsbücher. Als er in seinen 90er Lebensjahren auf Langensteinbach war, habe ich ihn an dieses Buch erinnert. Übrigens, mit 90 Jahren konnte er noch in den dritten Stock hinauflaufen, indem er immer zwei Treppen nahm. Das war Tone, ein gesegneter Mann. Ich habe ihn erinnert, Bruder Tone, Sie müssen dieses Buch neu auflegen. Ja, sagt er, das habe ich schon vor mit meiner Lebensgeschichte. Er ist nicht mehr dazugekommen. Meine Schwester hat ihm gesagt, Bruder Tone, warum kommen Sie denn nicht mehr nach München? Man will mich ja nicht mehr haben. Ich habe erkannt, dass Gott in Jesus Christus alles versöhnt hat. Und das will man nicht hören? Oh, sagten wir, wie schade. Es gibt aber genug, die sich nach dieser Botschaft sehnen. Der berichtet, wie er einmal aus einem Bunker fliehen musste und durch schottische Hochländer, mit den schottischen Röckchen da,
durch ein Spalier von schottischen Hochländern durchlaufen mussten. Es waren etwa 10 oder 12 Mann und alle schossen sie auf ihn. Und keine Kugel traf.
So wurde sein Leben gerettet.
Ach, aber das ist nicht ein einziger Fall. Bringt eine ganze Reihe von solchen wunderbaren Fällen. So etwas war das. Gott hat es gefügt. Er hat immer Gott die Ehre gegeben. Es geht nun heraus. Reinigung, Erledigung und Auszug. Es gibt auch für einen Gläubigen keine andere Möglichkeit, um im Glauben voranzukommen. Reinigung, Erledigung und Auszug. Nicht mehr dort bleiben, wo man bisher war. Und nun weckt, führt Gott einen Weg in die Freiheit hinein. 35-5. Sie jagten den Söhnen Jakobs nicht nach, konnten in Freiheit dazu weiterziehen. Und kamen nun, also kam Jakob gen Luz im Lande Kanaan, das da Bethel heißt, samt all dem Volk, das mit ihm war, und baute da selbst einen Altar. Nicht dort vor sich, wo er im Übereifer und in religiöser Geschäftigkeit einen Altar gebaut hatte, um den anderen zu imponieren, was er für einen starken Gott habe. Und hieß die Stätte El Bethel. Absolut unumschränkt herrschender Gott von Bethel. Das geht weit über das hinaus, was am Anfang gewesen ist. Da konnte ja dieses Haus nur diese Stätte nur heißen. Ich wusste nicht, dass hier Gottes Haus ist. Und er nannte Luz Bethel. Aber jetzt sieht er, nicht der Ort Bethel ist das Bedeutsame, sondern der absolut über allen anderen Dingen stehende Gott, der persönliche Gott, der ist es nicht. Der Ort. Damit eilt er seiner Zeit weit, weit voran. Der Propheten heißt ja, was wollt ihr mir für eine Stätte bauen? Sagt er dann auch Stephanus in seiner Verteidigungsrede. Was wollt ihr mir für eine Stätte bauen? Mir gehört ja das ganze All. Die Stätte, die ihr baut, ist bedeutungslos. Wenn nicht dort der lebendige Gott Wohnung nimmt. Das war hier der Fall. Jakob wusste, jetzt ist das ganz etwas anderes. Ich hab's mit dem lebendigen Gott zu tun. Und er wird wohl ein Herzensgebet gesprochen haben, nicht wie das erste Gebet, das eigentlich ein Gelübde war, mit lauter Bedingungen an Gott. Kennen ja das Gebet, das er sprach. Wenn du mit mir bist, wenn du mich behütest, wenn du mir Brot gibst, wenn du mir Kleider gibst, wenn du mich im Frieden wieder heimbringst, dann sollst du mein Gott sein. Oh, wie freundlich ist Jakob Gott gegenüber, dass er gestattet, wenn Gott diese Bedingungen erfüllt, darf er sein Gott sein. Und dafür will er dann auch Gott belohnen. Dann will ich dir von allem, was ich habe, den Zehnten geben. Gib mir alles und dann sollst du von mir den Zehnten Teil bekommen. Ist das nicht die Meinung des Menschen? Ich will Gott schon etwas geben, aber nicht mich selber, sondern von meinem Gaben, von meinem Besitztum. Und manch einer rechnet dann aus, so viel habe ich jetzt gegeben, jetzt muss ich aber in dem Monat aufhören. Das geht über den zehnten Teil meiner
meine Einnahmen hinaus. Wesley soll einmal gesagt haben, nicht das ist entscheidend, was einer gibt, sondern was einer behält. Manch einer behält nämlich mehr, als er braucht, weil die Sorge hinter allem lauert, reicht's wohl, wird's wohl reichen. Wir glauben nicht, was diese Sorge auch Gläubige zu schaffen machen kann. Sonst würde nicht zweimal in den Briefen des Neuen Testaments etwas von der Sorge stehen. Einmal heißt es, alle eure Sorgen werft auf ihn, so schreibt Petrus. Aber Paulus geht weiter hinaus, was sagt er? Sorget überhaupt nicht. Gebt euch nicht mit Sorgen ab, denn Sorgen können sein wie eine abgezogene Handgranate. Wenn man die in der Hand behält, und wie wurden wir geschult, die abgezogene Handgranate nicht in der Hand zu halten, sondern wegzuschleudern. Das meint Petrus. Und Paulus sagt, nehmt sie gar nicht in die Hand, sondern sagt dort, wo allein Sorgen erledigt werden können. Am Anfang seines Weges war Jakob noch nicht so weit. Jetzt ist er so weit. Jetzt weiß er, ich hab's mit dem lebendigen Gott zu tun. El, Bet, El. Und jetzt kommt noch eine Anmerkung. Über die sind wir höchst erstaunt. Denn da kommt etwas, plötzlich etwas herein, aber so farbig geschildert. Da würde ich in meinen Unterrichtsstunden viel Zeit darauf verwenden, um zu entfalten, was im 8. Vers des 35. Kapitels steht. Da starb Deborah, die Amme der Rebekka, und ward begraben. Das muss ein Staatsbegräbnis gewesen sein, feierlich. Unterhalb Bethel, unter der Terebinte, und die ward genannt die Klage-Terebinte. Ein Volkstrauertag wird angeordnet wegen des Todes einer Frau. Ja, ist jetzt das so hineingekommen, dass da einer der Schreiber gesagt hat, das müssen wir auch noch mit hineinbringen. Oder ist das von Gott so gefügt, dass dieser Vers mit drin stand? Ich meine so. Rebekka hat sicher die Deborah dem Jakob unter Begleitschutz nachgesandt zu Laban. Ammen waren damals hoch angesehene Persönlichkeiten. So wie mir meine Schwiegermutter, die lange Zeit in Berlin tätig war, erzählte, wie vor dem Ersten Weltkrieg die Spreewälder Ammen mit die angesehensten Frauen von Berlin waren. Die durften nicht arbeiten, die durften nur die Kinder, die sie zu versorgen hatten, im Tiergarten spazieren fahren, saßen oft beisammen und in ihrer wunderbaren Spreewälder Tracht redeten sie miteinander und jedermann hatte vor diesen Frauen die größte Hochachtung. Die feinen, adeligen Damen lehnten es ab, ihre Kinder selber zu stillen. Sie wollten ihre Figur nicht verlieren. Und mieteten sich deswegen Ammen. Und das waren hoch angesehene Frauen. Hat sich aus biblischer Zeit noch erhalten. Ammen waren auch in der Bibel mit die angesehensten Persönlichkeiten. Ich kann mir denken, dass Rebekka in Sorge war um ihren Jakob. Wie wird es ihm wohl gehen? Sie wusste wohl, wie Laban ihr Bruder war. Wie gewinnsüchtig und wie das auf ihren Sohn einwirken musste, dass er vielleicht in ähnlicher Weise nun ihren eigenen Bruder betrug. Und da wollte sie ihm ein Schutzgeleit geben. So nehme ich an, es braucht nicht so sein, aber ich kann es nicht anders erklären. Und sie war es, nicht dadurch, dass sie gesagt hätte, Jakob, das darfst du nicht. Jakob, das musst du sein lassen, sondern indem Deborah betete.
dass Jakob die 20 Jahre so hindurchkam, meine ich auf die verborgenen Gebete der Deborah zurückführen zu sollen, habe ich vorsichtig ausgedrückt, will kein Dogma aufstellen. Aber das eine steht fest, dass Frauen für den Fortgang der Heilsgeschichte in der ganzen Bibel von größter Bedeutung waren. In all den schmählichen Versagen der Männer rings um Jesus, Verräter, Verleugner, solche, die ihn verließen, davonliefen, ist keine einzige Frau, von der man sagen müsste, sie hätte sich falsch verhalten. Nicht einmal von einer Maria Magdalena, die psychisch wohl sehr stark belastet war, weil sie ja einmal unter dem Einfluss böser Geister stand und Jesus hatte sie befreit. Sogar diese Frau ist ein leuchtendes Vorbild von Glauben, während die Männer den Glauben glatt verloren hatten. In der Geschichte der Ausbreitung des Evangeliums werden immer wieder Frauen genannt. Eine Tabea, auch in Sichem, die gleiche Stadt, da wo die Geschichte da aus 1. Mose 34 geschah, ein Ort, an dem die Finsternis Jahrhunderte hindurch sich festgekrallt hatte, die dort Gutes tat, so sehr, dass man es beklagen musste, als sie nicht mehr lebte. Man überall die Kleider zeigte, die sie genäht hatte, für die Armen, eine Wohltäterin. Und es geht weiter. Wo findet sich der Brückenkopf für die Evangeliumsverkündigung in Europa? Im Haus eines römischen Prokurators oder eines griechischen Philosophen? Durchaus nicht. Wo denn? Im Hause einer Frau, wie hieß sie? Lydia in Philippi. Wenn ihr meint, dass ich gläubig bin, dann kommt in mein Haus und bleibt da. Das war der Brückenkopf. Von da aus wurde das Evangelium nach Europa hineingetragen. Und die Apostelgeschichte hält das fest, denn der Schreiber der Apostelgeschichte hält es für wichtig, dass erinnert wird, was eine Frau für die Boten Gottes, für die großen Boten Gottes bedeuten kann. Wie viele von den großen Boten konnten oder können nur deshalb ihren Dienst tun, weil verborgen irgendwo eine Frau hinter ihnen steht und betet. Drüben in Füssen besucht sie jedes Mal eine blinde 89-jährige Schwester. Sie schreibt mir Briefe. Das ist einer von den vielen, die sie in ihrer Blindheit schreibt. Sie hatte früher sehen können und nun weiß sie noch die Buchstaben. Mit ihrem Finger hält sie fest, schreibt den ersten Buchstaben, rückt weiter, dann kommt der zweite Buchstabe und dann kommt zum Schluss ein so erfreulicher Dank- und Fürbittebrief zustande. Den hat sie mir geschrieben, bevor ich auf die Konferenz nach Schwäbisch Gmünd musste, um mich zu ermutigen, weil ich sagte, ich sehe mich einfach zu
in alle möglichen Wortverkündigungen gehört hatte, was anders zuging als bei uns. Was konnte ich als 83-Jähriger noch so einem 18-Jährigen sagen, wenn der Evangeliumsverkündigung gar nicht anders kennt als so? Und Gott hat Gnade gegeben, nicht mein Verdienst. Ich habe es ja gesagt, ich danke dir für dein Beten, das eintritt. Und jetzt jeden Morgen um 5 Uhr steht sie auf, betet für uns. Keiner von uns ahnt das. Aber da werden Kräfte frei,
die uns zugute kommen. Glaub nicht, was das bedeutet. Und gerade Paulus hält immer wieder fest, was er Frauen zu verdanken hat. Wer da sagt, Paulus sei ein Frauenhasser gewesen, der kennt einfach ihn nicht. Der hat gar nicht gelesen, was er über Frauen schreibt. Denn wo er auch über Frauen schreibt, da schreibt er in einer feinen Zurückhaltung, hinter der seine ganze Hochachtung vor Frauen steht. Römer 16, ein Kapitel, über das kaum einmal Bibelstunden gehalten werden, ist eines der köstlichsten Kapitel im Römerbrief. Denn da führt Paulus auf, Namen der Menschen, denen er viel zu verdanken hat, die für seine Evangeliumsverkündigung von größter Bedeutung waren. Da redet er von einer Priscilla. Was hat er doch einer Priscilla zu verdanken? Dass Apollos, der feurige Redner aus Alexandrien, gelehrt in der Philosophie der Griechen, bewandert in der Geschichte seines jüdischen Volkes, der kannte die Heilige Schrift auswendig, aber in der Verbindung des Alten mit dem Neuen kam er nicht so ganz zurecht. Wer hat ihm geholfen? Und nun heißt es nicht Aquila und Priscilla, sondern Priscilla und Aquila. Die hat geredet und Aquila hat zugehört, beim Mann hat zugehört und hat sie vielleicht da und dort verbessert. Aber sie konnte das in einer Art und Weise, die für Apollos von gewinnendem Wert war. Hätte ein Mann ihm das gesagt, dann hätte sie vielleicht dagegen gestimmt. Aber weil diese Frau es so konnte, wurde Apollos weitergeführt in der Erkenntnis dessen, was Gott in seinem ehemals gesprochenen Wort meinte und nun für heute flüssig gemacht werden muss. Gibt aber noch andere. Priscilla war die, die ihren Hals für ihn als Bürge gab, das heißt mit ihrem eigenen Leben für Paulus eintrat und es ihm ermöglichte, dass er nicht verhaftet wurde. So steht es in Römer 16, Vers 3. Überhaupt Römer 16. Da wird die erste Diakonisse genannt. Wie heißt denn die? Unsere Schwester Phoebe nimmt sie freundlich auf, sagt er in Vers 2, denn sie hat mir ein wenig Beistand geleistet. Paulus ist ehrlich genug zu sagen, denn sie hat mir viel Beistand geleistet. Wir lesen über diese einzelnen Worte so schnell drüber weg, sagen, es kommt gar nicht darauf an, was man da sagt. Doch, es kommt schon darauf an, ob das Wort wenig, unbestimmte Zahlwort wenig oder das andere viel gebraucht wird. Sie hat mir viel Beistand geleistet. Er spricht in Römer 16, Vers 6 von einer Maria, die ein wenig sich um mich bemühte. Aber so steht nicht da. Lesen wir doch einmal Römer 16. Wir werden erfreut sein, die viel Mühe mit mir hatte. Paulus scheut sich nicht, zu sagen, einer Frau verdanke ich's. Oder, da wird eine Tryphäna, eine Tryphosa und eine Persis genannt, Vers 12. Die Mitarbeiterinnen, aber so steht gar nicht da, die eifrig mitgearbeitet haben, das ist noch bedeutend mehr. Und er sagt, ich wäre allein nicht fertig geworden, wenn ich diese drei Frauen mir zur Seite gestanden hätten. Oder er redet von der Mutter des Rufus. Das war die Frau des Simon von Kyrenaika, der dem Herrn das Kreuz nachtragen musste. Und seine zwei Söhne, Rufus und Alexander, Petrus berichtet das bei seiner Frau. in seinem Evangelium, das er dem Markus diktiert hatte, von der sagt er sogar, meine Mutter. Er war dankbar für die mütterliche Art dieser gesegneten Frau. Das getragene Kreuz wurde ja zum Segen für die ganze Familie. Der Alexander und der Rufus, die beiden Söhne, müssen ja bekannte Persönlichkeiten den damaligen Gemeinden gewesen sein. Meine Mutter. Vers 13. Das schönste Denkmal über die Frau und ihre Bedeutung finden wir ja im 1. Petrusbrief. Steht da. 1. Petrus, Kapitel 3. Vers 1. Die Frauen sollen ihren Männern untertan sein, auf dass auch die, so nicht glauben an das Wort, durch der Frauenwandel ohne Wort gewonnen werden, wenn sie ansehen euren keuschen Wandel in der Furcht. Ihr Schmuck soll nicht auswendig sein mit Haarflechten und Gold umhängen oder Kleider anlegen, sondern, und das ist ein köstlicher Vers, der verborgene Mensch des Herzens, unverrückt, in mit sanftem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. So haben sich auch die heiligen Frauen vor Zeiten geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und ihren Männern untertan waren. Dann erinnert er an Sarah, an Rebekka, an Lea, an Rahel, die vier großen Stammmütter Israels, die in höchstem Ansehen zur Zeit Jesu auch waren. Nur schade, dass keine von diesen vier Frauen im Geschlechtsregister Jesu vorkommen. Wir hätten es so gern, sie kämen auch. Dafür kamen vier Frauen, vier halbseitene Frauen, manche mit einem sehr üblen Ruf, in der Geschlechterreihe Jesu vor. Die Frau da in, mit dem roten Seil, hier ist sie doch gleich, geht es einem im 83. Lebensjahr, kommt schon aber, 5 Minuten später. Wie? Also, dann die andere. Eine üble Sache aus dem Geschlecht des Segensträgers Judah, Tamar, hieß sie. Da kommt noch eine vor, die überhaupt keinen Anspruch hatte, in die Gemeinde Gottes aufgenommen zu werden. Eine Moabitin, und von der das eines der köstlichsten Bücher in der Heiligen Schrift benannt ist, die Ruth. Und dann kommt noch eine, Bathseba. Die wusste schon, worum es ging. Merkwürdig, das hatte Jesus zu tragen. Aber diese anderen vier Frauen blieben Vorbild für die Gemeinde, auch für die christliche Gemeinde. Gott bedient sich oft schwacher Werkzeuge, damit die Starken ihren Dienst tun können. Darum sollen die Starken sehr bescheiden sein und ja nicht meinen, sie hätten es geschafft. Sie wissen oft gar nicht, wer hinter ihnen steht im Gebet, und Frauen sind leichter und schneller geneigt zu beten, auch für andere zu beten als Männer. Dem Mann geht es immer um die großen Pläne. Und manchmal hört man Gebete von Männern, da wirbelt es nur so von Äonen und von dem, was in Äon plus 1 oder in Äon minus 1 oder minus 1 Äon geschehen wird oder in Äon plus 2 oder irgendwie kurz und gut, manchmal auch bildlich dargestellt, wo es heißt, du sollst da kein Zeichen und kein Bildnis machen. Und einer der in der Religionspädagogik von mir sehr verehrten Männer, der Dekan Heckel, Bischof mal gewesen, der sagte, es ist ja schön, dass wir alles veranschaulichen wollen, aber manchmal muss ich direkt Angst haben vor der Veranschaulichung. Denn was können wir schon von Gottes Gedanken mit unseren Bildern veranschaulichen? Darum geht es dem Mann, und die Frau weiß, es kommt darauf an, dass gebetet wird. Das war ein Verlust für Jakob, aber er konnte jetzt den Verlust ertragen, dass Deborah nicht mehr lebte, denn er hatte nun dorthin gefunden, wohin ihn Gott haben wollte. Nicht an einen bestimmten Ort, den hat er auch aufgesucht, aber an den, der an diesem Ort zu finden war, an den lebendigen Gott. Vielleicht kann uns dieser kleine Exkurs in die Welt der Frauen und ihrer Bedeutung für die Gemeinde hinein auch ein klein wenig eine Hilfe sein. Ich weiß noch, wie ich vor 30 Jahren auch darüber gesprochen habe, wie viele Frauen hernach dankbar dafür waren, dass sie so eine Anerkennung in der Heiligen Schrift gefunden hätten. Nicht dadurch, dass irgendeiner darüber gesprochen hat. In der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift weiß, was eine an Gott hingegebene Frau für den Fortgang der Heilsgeschichte an Bedeutung haben kann. Ach, vielleicht kann das auch Männern eine Mahnung sein, nicht auf das Großartige allein zu schauen, sondern auf diese kleinen unbeachteten Züge, die hier in einem einzigen Vers festgehalten wird, aber vom Heiligen Geist festgehalten werden sollte. Da starb Deborah, als er nämlich so weit war und El Bet El anrufen konnte. Da starb Deborah, denn sie hatte ihre Aufgabe erfüllt, die Amme der Rebekka, und man begrub sie unter der Eiche und man nannte sie die Klageeiche. Ein Volkstrauertag wurde veranstaltet, weil man wusste, hier ist ein Mensch in den Weg geholt worden, der für die Heilsgeschichte von Bedeutung war. Amen. Wir danken dir, o Gott und Vater, für dein Wirken in der Stille, für dein Wirken offenbar und für die Menschen, die du zubereitest, damit deine Heilsgeschichte vorankommt. Hab Dank, dass du immer wieder solche Menschen findest, auch wenn wir sie gar nicht sehen sollten, weil wir uns zu wenig Mühe geben, zu sehen, was an Hilfen von dir bereitgestellt wird, damit dein Werk vorangeht. Wir danken dir für diesen Tag, für dein Behüten, für alles Gute, was wir erfahren durften, für dein Wort, das uns heute Vormittag tiefer hineingeführt hat, in die Hintergründe dessen, was auf unserem Heilweg geschieht, auf unserem Heilsweg geschieht, für dein Wirken, das immer wieder lebendig wird, so oft wir auch in Bescheidenheit an dein Wort herangehen. Dir dürfen wir uns für diese Nacht anbefehlen. Herr Jesus, halte du selber die Wache über diesen beiden Häusern und über uns und lass dir auch unsere Lieben anbefohlen sein, besonders die unerträgliche Schmerzen zu tragen haben. Besonders auch den einen meiner Schwiegersöhne, der morgen operiert werden soll. Und für die anderen, die zu tragen haben, jahrelang, monatelang, damit sie nicht verzagt werden. Erbarm dich über uns alle, denn wir leben nur von deinem Erbarmen. Amen.